Schriften des Jan Hus in der Ausführung von 1784. Question des Magister Johannes Hus von der Bestrafung des Klerus in der öffentlichen Predigt. Was die Vorbereitung des Evangeliums betrifft, von der wir schon anderwärts geredet haben, so scheint es nützlich zu sein, dass man zweifle. Ob es in der Predigt des Evangeliums erlaubt sei, die Bosheit des Klerus vor dem Klerus und gemeinem Volke in der Liebe zu bestrafen, seine Heuchelei zu entdecken und gegen seine offenbaren Laster zu predigen. Dem ersten Anscheine nach findet das nicht statt. Denn Luzifer, der erste Engel der Bosheit, will sowas nicht, also ist es auch nicht erlaubt. Die Folge erhärtet dadurch, weil es dem Menschen nicht erlaubt ist, einem solchen großen Engel und Fürsten als dem einsichtsvollsten Vorgesetzten in seinem Willen zuwider zu sein. Und der Fördersatz wird also bewiesen. Wenn das der Luzifer wollte, nämlich dass die Bosheit des Klerus in der Predigt des Evangeliums vor dem Klerus und Volk in der Liebe bestraft, dass seine Heuchelei entdeckt und gegen seine offenbaren Laster eifrig gepredigt würde, dann wollte derselbe, dass etwas in der Liebe zustande käme, sein Gesetz zerstört und seine Streiter von ihm abgewandt würden. Wie aber könnte dann sein Reich bestehen? Sintemalen er doch also in sich selbst zerteilt, folglich nur desto schwächer in seiner Kraft sein müsste. Und dieses beweist auch der Erlöser bei Lukas am 11. Kapitel Vers 17, in dem er spricht. Ein jegliches Reich, welches mit sich selbst uneins ist, das wird zugrunde gehen. Wenn nun aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, nämlich weil er seine Teufel selbst austreibt, wie wird dann sein Reich bestehen? Zweitens. Mahomet, der große Gesetzgeber seines Gesetzes, hat gesetzmäßig verordnet, dass niemand unter der Strafe des Todes sein Gesetz, ebenso wenig als seine Werke, durch irgendeine Predigt bekämpfe. Und da er mit seinen Nachfolgern einen großen Klerus ausgemacht hat, so ist es also auch nicht erlaubt, wieder sein Gesetz, ebenso wenig als wieder die Laster seiner Geistlichen zu predigen. Diese Schlussfolge scheint selbst aus dem Gesetze Mahomet zu erhellen, welches darum auch mehrere Geistliche nährt als das Gesetz unseres Herrn Jesu Christi. Drittens. Der Antichrist will das nicht, und doch wird er der größte Prälat sein, welcher sich überheben wird über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. So zwar, dass er sitzen wird im Tempel Gottes, wie Paulus im ersten Briefe an die Thessaloniker am 2. Kapitel Vers 4 sagt, um sich zu zeigen, als wäre er Gott selbst. Also wird es auch nicht erlaubt sein, wieder seine Laster und Heuchelei zu predigen. Die Schlussfolge ergibt sich daraus, weil man dem höchsten Prälaten, welcher da sitzt an der heiligen Stätte, als dem Statthalter Christi in allen Dingen gehorchen soll. Der Fördersatz aber bewährt sich dadurch, weil er dann, wenn er gegen sich selbst, gegen sein Gesetz, gegen seine Laster predigen lassen wollte, notwendig auch gebessert zu werden wünschen würde, und sodann würde derselbe ja nicht über alles erhoben werden können, was Gott heißt. Diese Folge hingegen streitet wieder den Apostel, mithin ist der Fördersatz wahr. Viertens. Der größere Teil des Klerus behauptet, dass es nicht erlaubt sei, denselben vor dem gemeinen Volk zu bestrafen, ihn und seine Bosheit in der Liebe zu rügen, seine Heuchelei zu entdecken, auch dann nicht, wenn der Klerus selbst dabei zugegen wäre. Nun aber muss man in der Wahl allemal dem größeren Teile als einer Regel anhängen. Also ist es auch nicht erlaubt, die Bosheit des Klerus vor dem Volke zu rügen, in der Liebe zu strafen, folglich bleibt nichts übrig, als dass die Question falsch sein wird. Fünftens. Die Bosheit des Klerus vor dem gemeinen Volk zu bestrafen, heißt ebenso viel, als seinen Mund gegen den Himmel brauchen, dem Klerus die Ehre abschneiden, ihn beschimpfen, das Volk ärgern, den Klerus dem Volke verhasst machen, den weltlichen Arm zur Einziehung der geistlichen Güter anreizen. Allein so etwas tun, heißt die ganze Kirche zerstören. Folglich ist die Question töricht, falsch und ketzerisch, weil sie darauf abzweckt, dass sie die ganze Kirche verderbe. Sechstens. Im Buche Exodus am 22. Kapitel Vers 27 heißt es: Den Göttern sollst du nicht fluchen. Allein die Geistlichen sind die Götter der Laien, wie das in der 11. Question am 1. Kapitel ausdrücklich geschrieben steht. Also ist es auch nicht erlaubt, wieder solche Götter solcher Gestalt zu predigen. Siebtens. Derjenige, welcher die Sünde seines Vorgesetzten offenbart, ist so verwerflich wie Ham, welcher im Buche Genesis am 9. Kapitel die Scham seines Vaters nicht verdeckt. Also ist auch der Prediger nicht minder verwerflich, welcher öffentlich wider den Klerus spricht. Achtens. Konstantinus sah einen Priester, der mit einem Weib im Beischlafe begriffen war, und er warf seinen Mantel über ihn, um ihn zu bedecken. Auch tat er sehr wohl daran, also handelt derjenige sehr übel, welcher das Gegenteil tut. Neuntens. Rabanus sagt, wenn du einen Priester mit seiner Hand in den Schoß eines Weibes fahren siehst, so sollst du voraussetzen, das geschehe nur um des Segens willen. Doch für die Wahrheit unserer Question wird erstens also geschlossen, Jesus Christus, unser Hohepriester, das Haupt aller heiligen Geistlichen, der König der Welt, der Führer des christlichen Heeres, der demütigste Diener der Kirche, will allemal das Gegenteil von dem, was der Fürst der Bosheit will. Sintemal diese zwei Herren immer eines entgegengesetzten Willens sind, dem also ein und eben derselbe Diener zugleich unmöglich gefällig dienen kann. Nun aber muss man Christo, dem größeren und besseren Herren, vorzüglich gehorchen, folglich ist es auch dem Diener Jesu Christi in der Predigt des Evangeliums anständig, die Bosheit des Klerus in der Liebe zu bestrafen, seine Heuchelei vor dem Volk zu entdecken und gegen seine offenbaren Laster öffentlich zu predigen. Zweitens. Jesus Christus, der vornehmste Geistliche, wollte sogar selbst vor dem Volke, und zwar durch einen jeglichen aus dem Volke bestraft werden, wenn man an ihn etwas Strafwürdiges hätte aufbringen können, und daher sprach er auch bei Johannes am 8. Kapitel Vers 46. Welcher unter euch kann mich einer Sünde strafen? Da nun aber kein Geistlicher unschuldiger als er, keiner besser und größer ist, so muss sich auch jeder ganz demütig der verdienten Bestrafung nach seinem Beispiele unterwerfen. Allein diese Schlussfolge wird freilich der Antichrist als der größte Widersacher Christi, als der stolzeste Geistliche verlachen, anerwogen er sich auch sogar über alles das erheben wird, was Gott oder Gottesdienst heißt. Drittens. Christus selbst bestraft den Klerus vor den Scharen des Volkes sehr strenge, da er bei Johannes am 8. Kapitel Vers 15 spricht. Ihr richtet nach dem Fleisch. Ebenfalls am 19. Vers. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Ebenfalls am 23. Vers. Ihr seid von unten her, ihr seid von dieser Welt. Ebenfalls am 44. Vers. Ihr seid vom Vater, dem Teufel, und wollt wandeln nach der Lust eures Vaters. Allein es ist erlaubt, dieses Evangelium vor dem gemeinen Volke zu predigen, und eben das wird die Bosheit des Klerus bestrafen heißen. Also ist unsere Frage wahr. Viertens. Christus hat immer und überall, wo er dazu Gelegenheit fand, die Heuchelei der Geistlichen entdeckt, wie solches aus dem Verlaufe des Evangeliums zum Überfluss erhält. Allein eben darin hat er uns ein Beispiel hinterlassen, dass wir das auch so tun sollen. Also ist unsere Question wahr. Fünftens. Der Apostel befiehlt, alle Sünder zu strafen, indem er in seinem zweiten Briefe an den Timotheus am 4. Kapitel Vers 2 ausdrücklich sagt: Strafe, Treue und ermahne mit aller Geduld und Lehre. Da nun aber die Geistlichen von der Lehre Christi nicht ausgenommen werden sollen, so müssen also diejenigen, welche öffentlich sündigen, auch öffentlich bestraft werden. Obschon sie von den Predigern, die da nur die Fehler derselben in der Liebe rügen, nicht mit Namen genannt, das heißt, unter ihrem Namen bestraft werden dürfen. Dieses befiehlt der Apostel in seinem ersten Briefe an den Timotheus am 5. Kapitel Vers 20, wo selbst er schreibt: Die da sündigen die Strafe vor allen, auf dass sich auch die anderen fürchten mögen. Sechstens. Die Propheten und die heiligen Priester haben wieder die Bosheit des Klerus ganz offenbar gepredigt und geschrieben. Ja, sie haben sogar einige Geistliche recht verdienstlich umgebracht. Wie solches unter anderem auch von dem Propheten Elias, von Daniel und von vielen anderen ausgemacht ist, welche da verschiedene Priester hingerichtet haben. Siebtens. Im Buche Nehemia am 9. Kapitel Vers 34 sprach das ganze Volk ganz offenbar und recht verdienstlich: Unsere Priester haben nicht getan nach deinem Gesetze und haben nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Zeugnisse, die du ihnen hast zeugen lassen. Also ist es auch jetzt aus einer ähnlichen Ursache dem Volke Christi erlaubt, die öffentlichen Laster des Klerus öffentlich zu bejammern. Folglich muss auch der Prediger Christi sein Volk zu diesem herzlichen Jammer zu erwecken suchen, wie solches auch die Priester des Herrn im Alten Testament getan haben. Achtens. Es ist der ganzen Kirche, mithin auch dem ganzen Volke des Herrn erlaubt, wieder viele Geistliche, die irgendeine Ketzerei halten, in der Liebe zu reden und zu predigen. Also ist unsere Frage wahr. Der Vordersatz erhält aus der vielfältigsten Verfahrungsart und Übung der Kirche, die sie bisher schon so oft wieder so manche Geistliche vorgenommen und gepflogen hat. Neuntens. Auf dem Befehl des römischen Papstes ist es erlaubt, öffentlich, das ist vor dem Volke, wieder jeden Gegenpapst und wieder alle Klerisei desselben zu predigen. So zwar, dass auch die Kapläne, die Notarien, welche nur den Titel dieser Ehre führen, und viele andere Geistliche, ja sogar die Bischöfe unter dem Eide selbst dazu verbunden werden. Zehntens. Es ist erlaubt, jede Konstitution der Kirche, welche sie dem Volke gibt, und wenn sie auch völlig wieder die Laster des Klerus geschrieben wäre, zu erklären und auseinanderzusetzen, weil sie sonst dem Volke ganz unnütz sein würde. Also ist unsere Question wahr. Elftens. Es ist erlaubt, die ungehorsamen Geistlichen öffentlich zu exkommunizieren, das ist, mit dem Bannfluche zu belegen, aus der Gemeinde Gottes auszuschließen, also ist unsere Question wahr. Zwölftens. Irgendein Geistlicher lebt unerlaubt, also kann er auch ganz erlaubt von den Gerechten als ein Verkehrter bekämpft werden, weil sich sonst die Gerechten seiner Verkehrtheit durch ihr Stillschweigen, durch ihren Beifall teilhaftig machen würden. Und eben daher heißt es auch in der 23. Quest am 3. Kapitel: Derjenige, welcher den Verkehrten begegnen und sie zerstören kann, dieses aber doch nicht tut, der begünstiget schon eigentlich ihre Gottlosigkeit. Auch kann es jenem unmöglich an dem Skrupel einer geheimen Gemeinschaft fehlen, welcher dem offenbaren Laster keinen Abbruch tun will. Aus diesem folgt, dass sich der Prediger, welcher wieder die offenbaren Laster des Klerus nicht prediget, dieser Laster in der Tat durch sein Stillschweigen teilhaftig mache und dass er genau genommen wirklich ein geheimer Freund der Geistlichen sei, welche da öffentlich sündigen. Ja, Ein solches unzeitiges Stillschweigen des Predigers verrät nicht selten seine eigene Geilheit, seine eigene Habsucht. Zumal da Gott den Sünder meistens mit dieser Strafe heimsucht, dass er andere Sünder zu bestrafen weder Mut noch Herzhaftigkeit genug fühlt, besonders wenn es eine Sünde betrifft, an welcher seine eigene Seele selbst krank daniederliegt. 13. Es kann sein, dass eine ganze Gemeinde von Geistlichen in eine Ketzerei verfalle und dieselbe sofort hartnäckig verteidige. Also ist es erlaubt, wieder diese Gemeinde öffentlich zu predigen. 14. Ein Teil des Klerus bürdet dem anderen in seinen Appellationen nicht selten die offenbarsten Laster öffentlich und sonderheitlich auf. Wenn also das alles erlaubt und zugelassen ist, was doch meines Erachtens gewöhnlich nur aus Geiz, aus Hofart und bitterem Hass geschieht, anerwogen man dergleichen bloß der Überfüllung und des gehässigen Mutwillens wegen zu tun pflegt, so muss es auch unvergleichlich eher erlaubt sein, die öffentlichen Laster des Klerus um der Sittenverbesserung zur Hilfe zu kommen öffentlich zu bekämpfen und zu bestreiten. 15. Ist es selbst durch das Gesetz des geistlichen Rechtes erlaubt, ihre Laster deutlich und vor dem Volke nach ihren Namen öffentlich auf ihre Stirnen zu schreiben. Und diese Geistlichen sodann noch auf einen erhabenen Ort dem Volke zur Schau darzustellen, damit sie also in ihren Lastern desto besser erkannt werden. Also muss es umso viel mehr erlaubt sein, wieder die Laster des Klerus überhaupt, und zwar in der Liebe zu predigen. Der Vordersatz erhält aus den Vorfahren mit den Skarlaten, welchen die Ursache ihrer Strafe noch jetzt auf die Stirne geschrieben wird, obwohl anders, als sie geschrieben ward über den Herrn Jesus Christus. 16. Matthäus schrieb sein Evangelium hebräisch, Markus italienisch, Lukas syrisch und Johannes griechisch, das ist, jeder für ein anderes Volk. Da es aber in den Evangelien viele Stellen wieder die Laster des Klerus gibt, die stracks gegen dieselben gesagt und zum immerwährenden Gedächtnis geschrieben worden sind, also ist es auch den Predigern erlaubt, diese Stellen wieder die Laster des Klerus bekannt zu machen. 18. Der Herr Jesus hat bloß in der gemeinen hebräischen Sprache gegen die Bosheit der Priester gepredigt. Also ist es auch erlaubt, aus ungeheuchelter Liebe in der böhmisch oder in der deutschen Mundart dagegen zu predigen. 19. Aller Klerus, welcher ganz offenbar sündiget, predigt schon wieder sich selbst recht wirksam durch seine Tat. Zumal da die offenbaren Werke den inneren Menschen viel besser und deutlicher bezeichnen als die bloßen Worte. Also bekämpft sich auch der Klerus, welcher da sündigt schon selbst, viel mehr als ihn alle Predigten bekämpfen können, weil er sich durch sich selbst und durch seine Werke bekämpft. Daher ist auch dieser Klerus das Buch des Antichristen und des Teufels, durch welches die einfältigen Leute gleichsam in die Schule des Satans geführt werden, und deshalb sagt man auch gemeiniglich. Sieht man das doch unter den Priestern, warum sollen denn wir's nicht tun? Denn ist es bei ihnen keine Sünde, umso viel weniger bei uns, besonders da sie durchgängig heiliger sein sollen. 20. Am Tage des Gerichtes wird es allen Heiligen, ja sogar den Weibern erlaubt sein, den bösen und verkehrten Klerus öffentlich zu bestrafen und zu einem Leben voll des Elends zu verdammen. Also ist es auch jetzt dem Diener Gottes schon erlaubt, in der Liebe wieder die Bosheit dieses Klerus zu predigen. Besonders aber wieder die Bosheit derjenigen, welcher der evangelischen Wahrheit hartnäckig widerstehen. Eben daher schreibt nun der Apostel in seinem zweiten Briefe an den Timotheus am 2. Kapitel Vers 24: Ein Knecht des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann. wie auch gelehrig und geduldig, dass er diejenigen mit Sanftmut strafe, welche der Wahrheit widerstehen, auf dass ihnen Gott dermaleinst vielleicht die Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie sich also wieder erholen aus den Stricken des Teufels, von dem sie gefangen sind zu seinem Willen. Da es aber solcher Menschen viele gibt, wie hier der Apostel sagt, also ziemt es auch dem Diener Christi, dass er dieselben bestrafe, und hiermit ist denn unsere Question auch wahr. Übrigens hat diese Question ebenfalls gar keine Schwierigkeit, besonders da ihre Wahrheit selbst durch den Ausspruch des Heiligen Geistes und durch das Beispiel unseres Herrn Jesu Christi kräftiglich bewährt und erwiesen ist. Hier muss man aber wissen, dass die Bosheit des Klerus in der Liebe bestrafen, wie nicht minder seine Heuchelei entdecken und wieder seine offenbaren Laster predigen, ebenso viel heiße. Als die Bosheit des Klerus durch die Nachahmung Christi in seinen Sitten, und zwar aus Liebe zu ihm und zu seinem Gesetze, das ist, von wegen des Heiles der Geistlichen um des göttlichen Lobes und des Verdienstes der Seligkeit willen, durch das Wort Gottes bekämpfen. Und daraus folgt erstens, dass niemand aus Hass predigen solle. Zweitens folgt, dass der Prediger, welcher sich vorsätzlich und wissentlich im Stande der Todsünde befindet, nicht aus Liebe und in der Liebe predige, zumal da er also den Herrn Jesum nicht in seinen Sitten nachahmt. Drittens folgt, dass der Prediger, welcher wieder die Bosheit predigt, wenn er selbst wissentlich boshaft ist, wieder sich selbst spreche, mithin den Strick an seinen eigenen Hals lege, womit er erhängt werden soll. Viertens folgt, dass der Prediger, welcher bloß aus schändlicher Gewinnsucht oder des Rufes wegen predigt, ebenfalls nicht in der Liebe zu Werk gehe, weil er in seiner Predigt nicht unseren Herrn Jesum Christum nachahmt, welcher keineswegs aus Gewinnsucht oder des Rufes wegen, sondern nur seinen Vater zu preisen und dem Volke sein Heil widerfahren zu lassen, gepredigt hat. Fünftens folgt, dass niemand zu Predigt in der Liebe fähig sei, welcher nicht eigens dazu durch die Liebe Gottes erleuchtet wird, und deshalb sagt auch der Heiland bei Lukas am letzten Kapitel Vers 42 zu seinen Jüngern: Ihr aber harret in dieser Stadt, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Weswegen denn auch Gregorius in der Homilie spricht: Wer nicht die Liebe hat gegen seinen Nächsten, der soll das Amt der Predigt gar nicht annehmen. Und daraus folgt ferner, dass in der Ernte Christi nur selten ein echter Arbeiter angetroffen werde. Weil aber der Klerus so oft vorgibt, dass jede Predigt wider seine Laster ganz unnütz sei, daher müssen wir also hier, um die Nützlichkeit dieser Predigt darzutun, dieselbe noch auf eine gleiche Art zu erklären suchen. Der erste Nutzen davon ist also der, dass die bösen Geistlichen durch die öffentliche Bestrafung einer solchen Predigt wenigstens beschämt werden, folglich gleichsam zurückgeprellt von ihrem Laster, den Namen unseres Herrn Jesu Christi gewissermaßen aufs Neue zu verherrlichen trachten. Das ist es auch, was der Psalmist sagt: Erfülle doch ihr Angesicht mit Schande, und sie werden dich suchen, o Herr. Der zweite Nutzen besteht darin, dass durch solch eine Predigt die Würde der guten Geistlichen nur desto klarer einleuchtet, weil zwei entgegengesetzte Dinge immer desto mehr auffallen, je näher sie zusammengestellt werden. Darum sagt auch der Erlöser bei Matthäus am 5. Kapitel Vers 16: Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, auf dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der im Himmel ist. Der dritte Nutzen besteht darin, dass die guten Geistlichen durch die Vergleichung mit dem Bösen dem Volke nur desto lieber und ehrwürdiger werden, gleich wie die Bösen eben darum mit allem Rechte nur in die verdiente Verachtung übergehen, und daher heißt es denn bei Matthäus am 5. Kapitel Vers 13: Ihr seid das Salz der Erde. Wo aber das Salz untüchtig wird, so ist es hinfort zu weiter nichts nütze, als dass es hinausgeschüttet und von den Menschen zertreten werde. Der vierte Nutzen besteht darin, dass die guten Geistlichen und Laien die bösen Geistlichen durch solche Predigten als räudige Schafe und reißende Wölfe kennen und fliehen lernen, mithin eben deshalben den Rat von Paulus im ersten Briefe an die Korinther am 5. Kapitel Vers 11 erfüllen, allwo es heißt: So jemand unter euch ist, der sich einen Bruder nennen lässt, und derselbe ist ein Hurer, ein Geizhals, ein Abgötterer, ein Lästerer, ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit demselben sollt ihr auch nicht einmal essen, sondern ihr sollt ihn ausfegen wie einen alten Sauerteig, welcher das ganze Volk anstecken kann. Dahin zielt auch der Ausspruch des Heilands bei Matthäus am 13. Kapitel Vers 41. Des Menschensohn wird senden seine Engel, das ist, die heiligen Priester, und sie werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse zusammenlesen, nämlich durch das Wort der Predigt, und diese Priester werden alle die Ärgernisse in seinem Reiche, das ist, in der streitenden Kirche bekämpfen. Sie werden alle diejenigen, welche sie geben, in der Gemeinde des gläubigen Volkes bestrafen und dieselben sofort aus dem Mittel der Gerechten hinauswerfen. Der fünfte Nutzen dieser Predigt besteht darin, dass auch die Einfalt des gemeinen Volkes diesen Wölfen in ihren Sitten nicht nachfolge, und deswegen spricht eben die Wahrheit bei Matthäus am 24. Kapitel Vers 24: Es werden falsche Christen und falsche Propheten aufstehen. Und hierauf wird hinzugefügt: Gehet nicht hinaus, nämlich dahin, wohin sie wollen. Der sechste Nutzen besteht darin, dass die Entschuldigung und Verteidigung der Laien vereitelt wird, welche dazu sagen pflegen: Die Priester predigen wohl wieder unsere Hurerei und wieder so viele andere Laster. Aber von ihrer eigenen Hurerei, von ihren anderen Laster sagen sie kein Wort. Entweder ist also die Hurerei keine Sünde, oder sie wollen nur allein huren und Unzucht treiben. Ferner, dass die Laien nicht sagen können: Die Priester sehen nur den Splitter in unserem Auge, allein den Balken in ihrem eigenen Auge sehen sie nicht. Lasst sie also nur erstlich den Balken aus ihrem Auge schaffen, und dann mögen sie immerhin auch zu uns sprechen. Werft auch ihr den Splitter hinaus. Ebenfalls, dass man nicht sage: Was bestrafst du mich? Tun doch das nämlich auch die Priester. Warum bestrafst du sie nicht? Oder ist vielleicht so etwas bei ihnen keine Sünde? Der siebte Nutzen besteht darin, dass das Volk deswegen ganz gleichförmig im Gesetze Gottes unterrichtet wird. Allein wenn man nun dieses Gesetz wegen der Sünden seiner Priester verschweige, nicht minder wegen der Sünden seiner Propheten, die da Blut vergossen haben, so würde ja das Volk unter all diesen Sünden leiden müssen. Denn also dürfte man diesem Volke nicht einmal Stellen erklären, die ihm doch nützlich und förderlich sein würden, zum Beispiel den Text: Unsere Priester haben nicht nach deinem Gesetze getan und haben nicht Acht gegeben auf deine Gebote. Ebenfalls den Text bei Nehemia am 9. Kapitel: Die Priester haben nicht gesagt, wo ist der Herr? Und folglich würde das Volk tausend solcher Stücke des göttlichen Gesetzes entbehren müssen, welche doch mit Recht gekannt zu sein verdienen, sintemal es dem Volk gut ist, das ganze Gesetz zu kennen. Der achte Nutzen besteht darin, dass der Prediger auf den Fall, wenn nämlich der eigentliche Prälat der Kirche verkehrt, wenn er ein Antichrist, das ist, in seinen Sitten Jesu Christi offenbar entgegen ist, so zwar, dass ihm das Volk deshalb seiner großen Bosheit wegen auch in erlaubten Dingen weiter nicht mehr gehorchen will, Als ein wahrer Prediger nach dem Vorbilde Christi bei Matthäus am 23. Kapitel Vers 2 sofort mit allen Fug predigen und sagen kann, ja predigen und sagen muss, auf dem Stuhle Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch heilsamlich sagen zu tun vorschreiben, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken sollt ihr euch gar nicht richten. Außerdem wird der Prediger auf diesen Fall zu seinem Volke sprechen, wie Petrus in seinem ersten Briefe am 2. Kapitel Vers 18 spricht. Seid untertan euren Vorgesetzten, nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen und Verkehrten. Nicht aber in verkehrten Dingen, in welchen denselben Gehorsam ebenso viel heißen würde als nach ihren Werken tun und dem Gebote Gottes zuwiderhandeln, welcher da sagt, nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Der 9. Nutzen solch einer Predigt besteht ferner darin, dass die Schüler, welche zum Priestertume befördert werden wollen, wenn sie da mit dem Volke der gleichen Bestrafung hören, der gleichen Rügen der Laster des Klerus vernehmen, diesen Lastern entweder fliehen oder auch ihr Leben verbessern, ihren Wandel zur Gottseligkeit neigen. Diejenigen aber, welche bereits in verschiedene Irregularitäten verfallen sind, verschiedene grässliche Sünden begangen haben, fürchten sich dann unerlaubt zu solch einem Stande befördert zu werden, indem sie nämlich die Wichtigkeit des Priestertums, die große Würde dieses Standes kennenlernen. Da sie doch außerdem den schrecklichen Beruf vielleicht ganz sorglos und unbekümmert, allein ihrer Unwissenheit ungeachtet, gewiss zu ihrer eigenen Verdammung würden ergreifen und gewählt haben. Der 10. Nutzen besteht darin, dass sich der Prediger selbst, welcher in der Liebe und nur aus der Liebe wieder die Laster des Klerus predigt, ganz unfehlbar die Seligkeit verdient. Und dass sodann auch dieser Klerus, gegen welchen er redet, zuletzt entweder noch bekehrt und zur nämlichen Seligkeit gebracht, oder wenn er ja schlechterdings nicht mehr bekehrt werden will, durch solche Bestrafung der Predigt schon gewissermaßen hier mit den Qualen der Hölle belegt und gemartert wird. Denn Augustin sagt in seinem 2. Buche vom freien Willen, die Menschen mögen sich immer bestrafen lassen, wenn sie sündigen, ohne von dieser Bestrafung gegen die Gnade selbst hinüber oder von der Gnade gegen die Bestrafung herüberzuschließen. Sintemal den Sünden ebenso wohl eine gerechte Strafe, als der Gnade das Recht billig zu bestrafen gebührt, und dieses Recht wird auch dann noch sehr heilsamlich angewandt, da fern selbst das Heil des Kranken ganz ungewiss ist. Damit demjenigen, welcher bestraft wird, wenn er anders zur Zahl der Prädestinierten gehört, die Strafe zum heilsamen Hilfsmittel werde, wenn er aber zu dieser Zahl nicht gehört, wenigstens zur peinlichen Züchtigung gereiche. Soweit Augustin. Weil aber die Priester und die übrigen Geistlichen, wenn sie ihrer Laster wegen bestraft werden, viel mehr als alle übrigen Menschen schließen und folgern, argumentieren und resonieren, so geben sie uns dadurch ein offenbares Kennzeichen an die Hand, dass sie dem Gesagten zufolge nicht zur Zahl derselben gehören, die da selig werden sollen. Und daher geschieht es auch, dass sie über ihre Bestrafung meistens gar ungehalten und empfindlich sind, besonders weil sie darin sozusagen schon den Vorgeschmack ihrer eigenen Verdammung finden. Und obschon wir da noch verschiedene andere Vorteile aus der liebevollen Predigt wieder die Bosheit des Klerus herleiten könnten, so mag es doch dessen ungeachtet bei den 10 bereits angegebenen Vorteilen, besonders aber bei dem Verdienste des Predigers und bei der endlichen Erreichung der Seligkeit sein Bewenden haben. Welcher derjenige ebenso wohl, der da gesetzmäßig bestraft, als auch der Sünder teilhaftig werden kann, welcher dieser Bestrafung demütig erträgt. Diese Vorteile hingegen zeigen deutlich, dass die obigen Beweise von dem Willen des Luzifers, des Mahomets und des Antichrists hergenommen von gar keiner Kraft sind, dass sie gar nichts dartun, und also fehlt es nun den drei ersten Pfeilern des Teufels schon an den nötigen Schwungfedern. Was den vierten Beweis betrifft, in welchem es heißt, der größere Teil des Klerus behauptet, dass es nicht erlaubt sei, denselben vor dem gemeinen Volk zu bestrafen. Allein dem größeren Teile müsse man in der Wahl jederzeit als einer Regel anhängen. So leugnen wir diesen Mittelsatz, weil doch sonst der Antichrist ebenso schließen könnte, dass jeder jüngere Christ den Toren und Narren als einer Regel anhängen müsse. Zumal da die Zahl der Narren unendlich, die Zahl der Klugen aber ungemein gering ist. Und wahrhaftig, wenn wir diesen Mittelsatz zugeben, so würde daraus folgen, dass selbst die Mutter Christi, dass alle seine Jünger auch seiner Verurteilung zum Tode des Kreuzes hätten beitreten, dass sie dem größeren Teil der Pharisäer und der Geistlichen hätten zufallen, mithin auch ihrer Verdammung in der Wahl anhängen müssen. Ebenso würde sodann auch noch folgen, dass jedermann in seiner Wahl dem größeren Teile des Klerus in seiner Sünde nachfolgen und anhängen müsse, weil jedoch gewöhnlich der größere Teil des Klerus immer die Sünde wählt und der Tugend vorzieht. Der fünfte Beweis enthält viele Arten der Einwendung. Und was die erste derselben betrifft, da denn gesagt wird, den Klerus bestrafen heiße so viel als seinen Mund gegen den Himmel brauchen, so wird das geradezu geleugnet. Denn seinen Mund gegen den Himmel brauchen heißt eigentlich nach der Glosse über den 72. Psalm Vers 9 nur wider Gott reden. Weil nun aber ein jeder, welcher wider die Wahrheit redet, im Grunde wider Gott selbst redet, der die erste Wahrheit ist. So ist es also ausgemacht, dass vielmehr bloß jeder Geistliche, welcher da behauptet, es sei nicht erlaubt, wieder die Bosheit des Klerus öffentlich zu predigen, seinen Mund eigentlich wieder den Himmel brauche, besonders da der Psalmist wegen der überhäuften Frechheit des Klerus selbst sagt: Sie haben ihren Mund nur wieder den Himmel gebraucht und ihre Zunge hat die Erde nicht einmal berührt. Allein welche Menschen tun denn dieses? Gewiss nur diejenigen, von welchen der Psalmist schon vorher sagt. Sie haben keine Mühe wie die anderen Leute und werden auch nicht wie die anderen Leute geplagt werden. Und eben darum hat sich ihrer die Hoffart auch ganz bemächtiget, ja sie sind deswegen gewissermaßen bedeckt worden mit ihrer eigenen Bosheit und Tücke. Darüber schreibt sodann der heilige Bernardus also: David scheint dadurch einige Menschen recht stark brandmarken zu wollen, und deswegen mögen also diejenigen zusehen, welche diese Parabel trifft. Denn alle Gattungen der Menschen haben ihre Arbeit und ihre Ruhe, ihre Lust und ihre Unlust. Allein dazwischen kommen auch Leute vor, deren Klugheit man bemerken und bewundern muss. Sintemal sie gleichsam die neue Kunst besitzen, alles augenblicklich zu unterscheiden und beiseite zu schaffen, abzusondern und zu genießen, was ihnen Lust gewährt. Dasjenige hingegen, was mit irgendeiner Unlust verbunden ist, sogleich zu fliehen und weit von sich treiben. Daher erbösen sie sich also mit den Soldaten der Hofart immerhin nur an dem Prunke, an der Herrlichkeit. Sie besuchen deshalb nur all die großen Häuser, machen all die edlen Kavalkaden, all die prächtigen Fahrten mit. Sie ziehen auf die Falken- und Sperberjagd, auf den Uhu-Stoß und spielen mit Würfeln und lassen nichts dergleichen unversucht. Einige tragen sogar das feinste gepurpurte Pelzwerk an ihrem Halse. Sie schmücken sich mit allerhand kostbaren Dependenzen und entlehnen selbst die verziertesten Betten, die Bäder und alle Weichlichkeit und alle Herrlichkeit der Kleider von den wollüstigen Weibern. Nur der Last ihres Brusthanisches, nur den schlaflosen Nächten derselben, nur den Gefahren des Lagers und der Schlachten auf dieser Welt, nur der weiblichen Verschämtheit und Zucht und aller Mühe und all der Arbeit weichen sie aus, welche diesem Geschlecht nicht selten zuteil wird. Und indessen, dass die armen Bauern und Ackersleute schwitzen, indessen die Winzer die Weingärten graben und ihre Reben beschneiden, so befehlen diejenigen, welche mittlerweile in ihrem Müßiggange dahinzucken, sobald die Zeit der Früchte kommt, ja, sie befehlen dann, dass man ihnen wieder ihre Scheuern vollfülle, dass man ihnen ihre Vorratskammer neuerdings mit Magazin versehe. Wollte Gott, dass ihnen das nicht zuerst, wollte Gott, dass es ihnen nicht wenigstens zugleich widerfahren müsste. Sie leben von dem Weizen, sie trinken das lauterste Blut der Traube. Noch mehr, sie werden gemästet und feiste, sie nehmen weidlich zu durch den Kern des besten Getreides. Ihre Weine gewinnen durch die Kräfte der Kräuter einen fremden Geschmack, gewinnen durch neue Gewürze ein neues Leben, kurz, das Öl wird in das Feuer gegossen. Aber man betrachte nun auch die Kaufleute. Sie durchreisen Meer und Land mit tausend Beschwernissen des Leibes, mit tausend Gefahren des Lebens, um sich vergängliche Reichtümer zu sammeln. Das ist allzu mühsam, davor hüten sich diese klugen Leute gar sehr, und deswegen schlafen sie denn inzwischen lieber ihren süßen Schlaf, um nicht zu sagen, dass sie in ihren Pflaumen oder Dunen wirkliche Geilheit treiben. Und dennoch erscheinen sie an ihren Festtagen unter Bedienten, deren Hände ihre goldenen und silbernen Geschirre kaum ertragen können, deren Felleisen und Satteltaschen mit allerlei Kostbarkeiten erfüllt, deren Tragbare mit ihrer Pracht belastet sind. Und in ihren Schränken, in ihren Kommoden haben sie so viele Schieber und Behältnisse und darin so viele Börsen, Beigürtel und Beutel, dass ich sie zusammen wahrscheinlich für Wechsler halten würde, wenn zudem alle noch Wechslertische hinzukämen. Oder wozu soll ich hier noch die Schmiede und die übrigen Handwerker herzählen? Alle diese Leute verschaffen sich ihre Nahrung mit viel Mühe. Sie aber triefen von ihren Lüsten und leben bei ihren Reichtümern müßig fort. Wie kann der Dichter solche Menschen nicht mit allem Rechte verhöhnen? Kann er nicht sagen, dass da nur nicht etwa die Herde der Vögel dereinst ihre Federn wieder zurücknehme und also die kleine Krähe, wenn sie einmal der zusammengestohlenen Pracht beraubt ist, das Gelächter aller Zuschauer erwecke? Kann da nicht vielmehr jener großer Prophet, der wohl der größte unter den Propheten war, all diesen Menschen zurufen? Ihr Otterngezücht, wer hat es euch gezeigt, wie ihr fliehen sollt vor dem künftigen Zorn? Oder wo sind die würdigen Früchte der Buße, wenn dereinst ein jeder in seiner Ordnung auferstehen wird? Wo wird dieses Geschlecht hingestellt werden? Denn gesetzt die Taugenichte dieses Geschlechts wollten sich ungefähr zu den Soldaten gesellen, so würden sie dieselben auszischen, weil sie mit ihnen weder ihre Mühe noch die Gefahren des Krieges werden geteilt haben. Und so werden sie dann auch die Ackersleute, die Bauern, die Kaufleute und alle anderen Stände der Menschen aus ihren Mitteln, und zwar als unnützige Knechte wegweisen, welche mit allen anderen Menschen keine Arbeit, keine Mühe gemein gehabt haben. Und was bleibt ihnen so dann übrig? Was sonst, als dass sie jede Ordnung, jeder Stand ausschließe, dass sie von allen angeklagt endlich einen Ort, einen Platz erhalten, wo gar keine Ordnung, sondern nur der ewige Greuel wohnt. Und dieses darum, weil sich die Hofart ihrer ganz bemächtigt hat, weil es ihnen hier so wohl, so gut in allen Dingen geht, und eben deswegen sind sie auch so übermütig geworden. Der Text sagt: Darum hat sie die Hofart gehalten, das heißt nach der Glosse, gleichsam mit den Händen gefasst, dass sie ihr nicht entwischen können. Und deshalb sind sie auch gewissermaßen bedeckt mit ihrer eigenen Bosheit, damit sie nicht sehen, wie es ihren Nächsten betrifft, und mit ihrer Tücke, damit sie ihren Gott nicht begreifen. Ihre Gottlosigkeit ist offenbarlich hervorgetreten wie ein dicker Wanst aus der Fette, das ist, aus dem Überfluss der zeitlichen Güter, und eben darum ist sie auch viel größer, als ob sie der Mangel dazu verleitet hätte. Sie sind von einem Laster zum anderen bis zur Leidenschaft ihres Herzens fortgeschritten und erfüllen also jede Begierde dieser Leidenschaft. Zuerst haben sie in ihrem Herzen Böses gedacht und hernach mit ihrem Munde auch davon gesprochen. Sie haben andere verführt und endlich gar hohe Lästerungen dahergefrevelt. Das heißt, sie haben sich selbst erhöht oder, wie die Glosse schreibt, in der Höhe, das ist, öffentlich wieder den Allerhöchsten geredet. Und dann folgt der Text. Sie haben ihren Mund wieder den Himmel gebraucht, das ist, wieder Gott, weil sie die Wahrheit mit Worten angegriffen haben, indessen ihre Zunge die Erde nicht einmal berührt, dieselbe gar nicht angetastet oder der Glosse nach die menschliche Gebrechlichkeit völlig hinten angesetzt hat. Sintemal sie sich für Menschen halten, die da nicht so bald sterben werden. Und daraus erhält es zur Genüge, welche Leute ihren Mund wieder den Himmel brauchen und was es eigentlich heiße, seinen Mund wieder den Himmel brauchen wollen. Der zweite Teil des fünften Beweises behauptet, öffentlich wieder den Klerus predigen heiße dem Klerus die Ehre nehmen, und das wird geleugnet. Denn die Grabschneidung ist eine gehässige Unternehmung zum Nachteile des Nebenmenschen. Die liebevolle Bestrafung aber ist keine gehässige Unternehmung zum Nachteile des Nebenmenschen, sondern sie setzt vielmehr alles Nachteilige in dem Nebenmenschen aus. Der dritte Teil dieses Beweises sagt: Also predigen heiße den Klerus beschämen und beschimpfen, und hier ist zu merken, dass das an und für sich weder ein Vergehen noch ein Übel sei, sintemal jemand wirklich beschimpfen oder beschämen oft sogar gut und heilsam ist, gleich wie es auch gut und heilsam sein kann, Leiden beschimpft oder beschämt zu werden. Zum Beispiel: Gott beschämt einen guten Menschen, dass er vom Bösen abgewandt werde. Siehe da das wirkliche Beschämen als etwas Gutes. Und dieser Beschämte duldet seine Beschämung in Demut und erhält dadurch die Nachlassung seiner Sünden. Siehe da gleichfalls als etwas Gutes auch die leidende Beschämung. Also ist es auch gut, den Klerus zu beschämen oder zu beschimpfen, damit er von seiner Bosheit bekehrt werde. Man höre den Psalmisten. Sie sollen beschämt werden und sich scheuen und also durch ihre Schamröte wieder rückgeführt werden. Das zeigt nun den ersten Vorteil der liebevollen Predigt, wie solcher schon oben angegeben worden ist. Man lässt es also wohl zu, die Bosheit des Klerus bestrafen und wieder sie zu predigen, sei ebenso viel als den Klerus beschämen oder beschimpfen, nämlich den bösen Klerus. Aber ihm schaden, ihm nachteilig sein heißt es gewiss nicht. Anerwogen man ihm dadurch vielmehr nützt, indem man ihn von der ewigen Verdammung und von der ewig dauernden Beschämung zurückzieht. Der böse Klerus also, welcher wieder denjenigen murret, der da seine Bosheit bekämpft, murrt eigentlich nur wieder seinen Arzt, der ihn heilen will, und widersteht folglich der Gnade des Heiligen Geistes, wodurch er ihn vom Bösen abwenden will. Diese Beschämung aber vermindert den Ruf der guten Geistlichen nicht, sondern sie erleuchtet und stellt vielmehr ihr heiliges Leben nur desto klarer dar, wie auch dieses unter dem zweiten Nutzen solch einer Predigt schon oben vorhinein bewiesen worden ist. Der vierte Teil des fünften Beweises setzt voraus: Also predigen heiße das Volk ärgern, und das wird ebenfalls geleugnet. Ja, sogar mit der Versicherung geleugnet, dass eine solche Predigt das Volk vielmehr verbessere und von den wirklichen Ärgernissen des Klerus zurückziehe, damit dasselbe den Klerus seiner Ärgernisse wegen nicht nachfolgen möge. Und dieses zeigt der vierte, der fünfte, ja sogar auch der sechste Nutzen. Noch mehr, eine solche Predigt erweckt das Volk selbst zum Gebete für den Klerus und zum Mitleiden gegen ihn, in Maßen er das Gesetz Christi so offenbar durch seine Sitten zerstört. Der fünfte Teil dieses Beweises sagt: Also predigen heiße den Klerus beim Volke verhasst machen. Das wird zugegeben, zumal da der böse Klerus ohne dies den Hass Gottes hat, folglich auch seiner Gottlosigkeit wegen den Hass des Volkes haben muss, besonders weil Gott selbst sagt: Ich habe die Gottlosen gehasset, welches denn auch der Ausspruch Christi und seiner Kirche ist. Mit diesem heiligen und vollkommenen Hasse hat auch Christus, der beste Prediger, die Schriftgelehrten, die Priester und Pharisäer gehasst, indem er nämlich ihre Gottlosigkeit bestrafte, welcher wegen sie seine Feinde waren. Und deswegen spricht er eben durch den Psalmisten: Ich habe sie mit einem vollkommenen Hasse gehasst, und sie sind meine Feinde geworden. Auf diese Weise, wiewohl leider lange nicht so vollkommen als Christus, hasse auch ich alle diese bösen Geistlichen, und indem ich sie nun also hasse, glaube ich gerade, denselben zusammen meine Liebe zu bezeigen. Ich hasse die Gottlosigkeit und liebe ihre Heiligkeit. Ja, ich wünsche zugleich, dass also das ganze Volk den ganzen Klerus und mich insbesondere hassen möge. Der sechste Teil des Beweises nimmt an: Also predigen heiße, den weltlichen Arm zur Einziehung der zeitlichen Güter der Geistlichen anreizen. Das wird nun wieder geleugnet, obschon sich wohl der Fall ereignen kann, dass jemand verdienstlich predige, man sei verbunden, all die zeitlichen Güter des Klerus, welcher wieder seinen Stand verstößt durch den weltlichen Arm, und zwar unter dem Ansehen der Kirche Gottes einzuziehen, wie denn das unter anderem durch die Tempelherren erhält, deren zeitliche Güter zusammen durch den weltlichen Arm zu seinem eigenen Gebrauch verteilt worden sind. Daher kann also derjenige, welcher in der Liebe und nur aus der Liebe predigt, nebst andern auch das Dekret des Papstes Paschaftus vortragen, welches in der ersten Question am Ende vorkommt und also lautet: Es ist offenbar, heißt es da, dass die Simonisten als die ersten und vorzüglichsten Ketzer von allen Gläubigen geflohen und verabscheut, dass sie verwiesen und vermieden werden sollen, wenn sie sich gehörig ermahnt nicht bessern. Ja, dass sie durch die Macht der Kirche sogar völlig unterdrückt werden müssen. Und die Glosse sagt: Nämlich von den Laien, welche diese Macht außerhalb der Kirche des Klerus haben, wie solches aus der 17. Question erhält, ebenfalls aus der 23. am 5. Kapitel. Und wahrlich, man muss sich des folgenden Argumentes ohne Zweifel schämen, eines Argumentes, das man vielmehr eine Spitzfindigkeit, das man eine verschmitzte Witzelei nennen möchte, wenn man nämlich also schließt: Jener Mensch predigt gegen die Bosheit des Klerus, er entdeckt sein Heuchelwesen durch die göttliche Schrift, also reizt er auch den weltlichen Arm, seine Güter mit Gewalt einzuziehen. Denn wenn diese schnöde Witzelei stattfände, so würde sie wirklich wieder alle Propheten laufen, welche gegen die Bosheit des Klerus geredet haben, besonders aber wieder unseren Herrn Jesum Christum selbst, der da bei Matthäus am 21. Kapitel Vers 43 zu dem hartnäckigen Klerus der Juden sprach. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, welches seine Früchte bringen wird. Daraus erhält nun, dass der fünfte Beweis insofern wohl ganz gut sei, zugleich aber, dass er nur einen falschen Mittelsatz enthalte, zugegeben auch, dass selbst sein Vordersatz zum Teil zugelassen werden kann. Was den sechsten Einwurf betrifft:
Den Göttern sollst du nicht fluchen, allein die Geistlichen sind Götter.
So wird da der Mittelsatz zwar konzidiert, wenn nämlich die Rede bloß von den guten und echt heroischen Geistlichen ist, das heißt, von denen, welche die Schrift selbst Götter zu nennen pflegt. Negiert aber wird dieser Mittelsatz, wenn man ihn zugleich von den bösen Geistlichen verstehen will. Denn diese sind keine Götter, sondern Teufel, welche da gleichsam nur aus Silber und Gold bestehen, und das wegen ihrer außerordentlichen Leidenschaft fürs Gold und Silber. Eben daher sagt auch Augustin: Wenn du der leichten Spreu nachläufst, so wirst du selber zu Spreu werden. Diese Götter haben zwar einen Mund, aber sie können nichts Heilsames reden. Sie haben Augen, aber sie können damit weder hier den Verstand der Schrift, noch dort in der Seligkeit die Geheimnisse Gottes einsehen. Besonders weil sie nach Matthäus am 15. Kapitel Vers 14 alle zusammen blind und Führer der Blinden sind. Sie haben Ohren, aber sie können damit die Schrift ebenso wenig als sonst eine billige Bestrafung hören, gleich der tauben Natter, welche ihre Ohren verstopft. Sie haben Nasen, aber sie können nicht riechen, anerwogen sie das Gute vom Guten, den Aussatz vom Aussatz nicht unterscheiden können. Sie haben Hände, aber sie können darum noch nicht greifen, zumal weil sie dem Volke kein Muster der guten Werke sein können. Sie haben Füße, aber sie können nicht gehen, sintemal sie bereits von dem Wege des Lebens und der Gerechtigkeit abgewichen sind. Sie haben einen Hals, aber sie können nicht schreien mit diesem Halse, weil sie ihren Gott nicht verdienstlich loben können. Denn sie sind die Götzenbilder der Völker, welche diesen Völkern den Dunst ihrer Heiligkeit vor die Augen blasen. Da sie dieselbe doch gar nicht, wenigstens nicht ihrer Kraft nach besitzen, gleichwie nämlich jedes Götzenbild nur ein gemachtes Ding ist, welches da dem Buche der Weisheit zufolge nur etwas vorstellt, was es doch wirklich unmöglich sein kann. Daher heißt es auch bei Lukas am 20. Kapitel Vers 20, dass die Pharisäer Laura aussandten, welche sich bei Jesus stellen sollten, als wären sie gerecht und fromm, auf dass sie ihn in der Rede fingen. Lieber Gott, wie viele solche Vorstellungen und Götzenbilder gibt es noch heutzutage? Aber wahrhaftig, das sind keine Götter, sondern nur Teufel, die man aus der Kirche Christi hinausschaffen sollte. Und daraus erhält es denn zu Genüge, man schneide deshalben den Göttern, das ist den heiligen Priestern noch keineswegs die Ehre ab, im Falle man sich nämlich nur das Herz nimmt, eifrig und aus Liebe bloß wieder die Bosheit der Teufel zu predigen. Was den siebten Einwurf von dem bösen Ham belangt, welcher nicht nur die Scham seines Vaters sah, sondern dieselbe auch noch hohnlächelnd seinen Brüdern zeigte? So sagen wir da offenherzig, dass jeder Prediger, welcher irgendeine verborgene Sünde eines Geistlichen oder eines Laien hohnlächelnd verraten wollte, um sich darüber lustig zu machen, ebenso verwerflich wie Ham sein würde. Erstens, wegen der öffentlichen Bekanntmachung einer Sünde, von der er nur ganz allein wusste. Zweitens, wegen der törichten Höhnerei, weil jeder Mensch und vorzüglich der Prediger der Sünde seines Nebenmenschen nur zu steuern, nicht aber zu spotten bereit sein soll. Also hindert uns das Beispiel Hams überhaupt nicht, die Bosheit des Klerus vor Gott und dem Volke anzuklagen. Zumal ungerichtlich und bloß allein anteilnehmungsweise, ebenso wenig, als es uns, inwiefern wir Untergebene sind, völlig verboten ist, unsere Vorsteher selbst auf eine gehörige Art zu belangen. Denn in der zweiten Question am 7. Kapitel sagt das Dekret: Es ist deshalben, dass Ham die Scham seines Vaters nicht bedeckte, sondern sie vielmehr noch hohnlächelnd seinen Brüdern zeigte. Den Untergebenen darum keineswegs verboten, ihre Vorsteher zu verklagen, sondern lediglich untersagt, dieselben zu verraten. Denn diese Dinge sind völlig unterschieden. Nämlich nur derjenige verrät, welcher angibt, was er nicht beweisen kann, inzwischen der andere bloß verklagt, der dem Richter irgendein Laster sogar in Gegenwart des Schuldigen bekannt macht, zu dessen Beweise er fertig und bereit ist. Auf den achten Einwurf von dem Kaiser Konstantinus, welcher einen Priester im Beischlafe mit einem Weibe vermittels seines Mantels bedeckte, mag die gerechte Tat des Pines antworten. Von welchen Chrysostomus in seiner Homilie über das 17. Kapitel des Matthäusevangeliums also spricht? Pines hat die Verbrecher nicht mit dem Mantel bedeckt, sondern er hat vielmehr seinen Dolch ergriffen und hat damit den nichtswürdigen Juden samt seiner madianitischen Vettel mitten im Beischlafe durchbohrt. Deshalb sprach Gott auch zu Moses: Pines, der Sohn des Eleasers, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Kindern Israels gewandt. Zumal da er durch seinen Eifer um mich zu dieser Tat bewogen worden ist, auf dass ich selbst die Kinder Israels in meinem Eifer nicht vertilgen möchte. Darum sprichst du zu ihm also: Siehe, ich gebe ihm den Frieden meines Bundes, und er selbst und sein Same nach ihm soll deswegen den Bund eines ewigen Priestertums haben, weil er dafür seinen Gott geeifert und die Kinder Israels um dieses Lasters willen wieder mit ihm versöhnet hat. Das alles steht ausdrücklich im Buche Numeri am 25. Kapitel. Eben daher spricht weiter Chrysostomus, erinnert sich seiner auch der Psalmist im 105. Psalm am 30. Vers, in dem er sagt: Da trat Pines hinzu und schlichtete die Sache, und also ward der Plage gesteuert. Und es ward ihm gerechnet zur Gerechtigkeit für und für. Doch nach vielen anderen ähnlichen Beispielen schließt endlich der Kirchenvater folgender Gestalt: Lasst uns also nicht nur auf die Werke sehen, sondern auch auf die Zeit, auf das Verhältnis, auf den Willen, auf die Verschiedenheit der Personen. Und was ihnen dann immer widerfährt, das lasst uns recht geflissentlich untersuchen, denn anders können wir sicher nie zur vollkommenen Einsicht gelangen. Nämlich, obschon die Sünder im Neuen Testament gelinder gestraft werden sollen als im Alten, so müssen sie doch in ihrer Sünde ebenso wenig genährt, als wegen der Gnade Gottes völlig ungerochen gelassen werden. Und das zwar zum Besten ihrer eigenen Heilung, wie zur Reinigung der Kirche, allemal aber mit der gehörigen Mäßigung der Strafe. Daher ist also das Beispiel des Pines, in Maßen es in der Heiligen Schrift gegründet, wie auch durch das Wort Gottes erhoben und belohnt worden ist, auch viel mehr als das Beispiel Konstantinus zu loben. Indessen will ich dadurch gar nicht behaupten, dass jeder, welcher ein paar Menschen im Beischlafe träfe, wäre er anders mächtig genug, dieselben anzugreifen, diese Menschen auch sogleich durchbohren solle, sondern ich nehme vielmehr nur an, dass man immer und überall die Zeit, das Verhältnis und die Verschiedenheit der Personen zu Rate ziehen und was man füglich mit dem Mantel bedecken kann, auch aus Mitleid bedecken müsse, um den anderen kein Ärgernis zu geben. Ja, dass man solch ein Verbrechen niemals ausschreien oder unter den Leuten tratschen sollte, sondern bloß allein unter ganz ähnlichen Verhältnissen, bei ganz gleichem Willen, wenn es nämlich Zeit und Umstände gestatten, vom Eifer des Herrn entbrannt werden und also den eifrigen Pinus nachahmen dürfe. Nun zum 9. Einwurfe. Das ist zu dem schönen Weidespruche des Rabanus. Da heißt es so denn: Wenn du einen Priester mit seiner Hand in den Schoß eines Weibes fahren siehst, so sollst du voraussetzen, das geschehe nur um des Segens willen. Das ist nur darum, dass er das Weib Aida benedeire. Gewiss, wenn dieses gelten kann, so behaupt ich weiter auf eine gleiche Art. Wenn du einen Priester siehst, der sich über ein Weib dahinlegt, der seinen Mund an ihren Mund klemmt, seine Augen auf ihre Augen richtet und seine Hände nach ihren Händen fügt, so sollst du ebenfalls voraussetzen, er tue das nur, um sie wie Eliseus von den Toten zu erwecken. Doch gebenedeit und gesegnet sei Eliseus, dass er sich heimlich und im Verborgenen über gar kein Weib, sondern nur über den Knaben eines Weibes dahinlegte, wie solches im 4. Buche der Könige am 4. Kapitel deutlich erzählt wird. Gelobt und von allem Verdacht entfernt sei auch Elias, welcher sich gleichfalls nur über jenen Knaben, nicht aber über das Weib dieses Knabens ausstreckte, wie das wieder im 3. Buche der Könige am 16. Kapitel geschrieben steht. Gesegnet sei ferner Paulus der Apostel, welcher in der Apostelgeschichte am 20. Kapitel auch nur über den Knaben Eutychus herfiel, um ihn bloß zu umfangen und wieder ins Leben zu rufen. Gelobt und gebenedeit sei vorzüglich unser Herr Jesus, welcher bei Lukas am 4. Kapitel Vers 38 mit seiner Hand keineswegs in den Schoß des Weibes fuhr, um sie zu heilen, sondern der nur stehend ihre Hand ergriff und sie also ganz gesund herstellte. Gebenedeit und gesegnet sei er, dass er bei Matthäus am 9. Kapitel Vers 25 jenem Mädchen auch weder in den Schoß, weder in ihren Busen langte, sondern dass er sie nur bei der Hand fasste und sprach: Mädchen, ich befehle dir, steh auf! Gesegnet und völlig frei von allem Argwohne sei auch Petrus, welcher sich in der Apostelgeschichte am 9. Kapitel auch nicht dahinwarf über die tote Tabitha, sondern vielmehr bloß auf seine Knie fiel, betete und sprach: Tabitha, steh auf! Wenn also diese Beispiele wahr und unleugbar sind, wie sie es sind, wenn sie zu unserer Erbauung gereichen, wenn sie uns kein Ärgernis geben, so müssen sie den Priestern ferner auch zur Regel dienen, ihre Hände niemals in den Schoß oder Busen irgendeines Weibes zu stecken, um die Weiber zu benedeiren oder zu absolvieren, sondern diese Hände vielmehr nach Art der Apostel bloß auf ihre Häupter zu legen, und zwar nur ganz geschwind obenhin und ohne sie zu lang zu betasten, um dadurch sowohl sich als auch diese Weiber vom Stachel des Satans zu bewahren. Daher schreibt auch Paulus von diesem Stachel verwundet im 1. Briefe an die Korinther am 7. Kapitel Vers 1: Es ist dem Menschen gut, dass er kein Weib berühre, zumal da das Weib gewissermaßen das Pech des Teufels ist, welches den ganzen Wandel der Priester befleckt. Denn gleich wie niemand mit dem Peche umgehen kann, ohne sich damit zu beflecken, gleich wie sich niemand im Feuer aufhalten kann, ohne sich darin zu verletzen, Also kann man auch nicht leicht ein Weib berühren und bei ihr wohnen, ohne sich mit ihr zu befangen. Höre, was bei Sirach am 9. Kapitel steht. Siehe die Buhlerin nicht an, die da viele Männer begehrt, auf dass du nicht fallest in ihre Stricke. Gib dich nicht viel ab mit der Tänzerin und höre ihr nicht lange zu, damit du nicht etwa zugrunde gehst durch ihre heftigen Reize. Schaue nicht nach den Jungfrauen und Mädchen, dass du nicht geärgert werdest durch ihre Schönheit. Hänge deine Seele nicht an die Huren, damit du dich selbst und dein Erbteil nicht aufopferst. Gaffe nicht hin und wieder in der Stadt und laufe nicht durch alle Winkel. Wende weg dein Angesicht von jedem geputzten und schönen Weibe und blinzle nicht nach fremden Gestalten. Denn wegen der Schönheit der Weiber haben sich schon viele hingerichtet, in Maßen die böse Lust dadurch wie ein Feuer entbrennt. Siehe da das Feuer, und daher folgt hierauf ferner auch dieser Text. Viele, die sich der Schönheit fremder Weiber verwunderten, sind zu Schanden geworden, denn ihre Worte brennen wie Feuer. Setze dich also ja nicht zu dem Weibe eines anderen und herze dich nicht mit ihr, oder wörtlich, lege dich nicht mit derselben auf den Ellenbogen. Dieser Text befiehlt nun ganz und gar nicht zu sitzen bei einem fremden Weibe, folglich befiehlt er umso viel mehr, auch nicht in ihren Schoß zu fahren. Und deswegen spricht eben der weise Vater in den Sprüchen Salomons am 5. Kapitel Vers 7. Fasse mich, höre mich, mein Sohn, und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege fern von der Buhlerin sein und nahe dich nicht zu der Tür ihres Hauses. Dieses erwog auch Augustin sehr wohl, und darum sprach er denn: Die Keuschheit hat an dem Weibe einen großen Feind bekommen, welchem man nicht sowohl widerstehen, als vielmehr mit verhängten Zügel entfliehen muss. Denn das Weib entzündet, wenn sie nur gehört wird, sie befleckt, wenn sie gesehen wird, sie vergiftet, wenn sie berührt wird. Siehe da, sie vergiftet schon, wenn sie nur berührt wird. Folglich muss man umso viel weniger nach ihrem Schoß fahren, besonders weil solch eine Absolution oder Benediktion ganz ungewöhnlich, ja sogar eine grobe und ärgerliche Ausgelassenheit ist, dass daher Bernardus selbst geradezu sprach: Tue du, was du willst, mein Kind, um diese deine Frechheit zu entschuldigen. Uns wirst du damit den Argwohn, den bösen Verdacht doch nicht nehmen. Aus dem Allen erhält ganz deutlich, dass der Weidespruch des Rabanus nicht wirksam genug sei, den Menschen die böse Meinung von dem Priester zu entziehen und abzuschwächen, welcher mit seiner Hand in den Schoß eines Weibes fährt. Auch ist es gar nicht einmal wahrscheinlich, dass man der vorgeblichen Einbildung recht von Herzen beifalle, dieser Priester fahre nur dahin, um das Weib zu segnen, um ihr die Absolution zu geben. Zumal da der Schoß eines Weibes weder zur Absolution noch zur Berührung des Priesters bestimmt ist. Der Priester hüte sich also immerhin, wenn er absolviert vor dem Schoß des Weibes, und wenn er sie segnen will, so geschehe das an einem öffentlichen Orte, behutsam, kurz und ohne viele Sekrete. Mit einem Wort, wenn die Segnung vonnöten ist, so segne der Priester ihr Haupt, und auch darauf lege er seine Hand mit dem heiligsten Vorsatze. Denn also wird der böse Verdacht der Argwohn vereitelt, und man wird sodann wirklich mit allem Rechte voraussetzen können, dass er so etwas nur der Absolution wegen unternehme. Daraus erhält nun, dass unsere Frage durch alle Argumente nicht entkräftet worden sei, welche man für das Gegenteil angeführt hat.